Tja, so ist das, liebe Gemeinde. Ja, es gibt Menschen, die immer das letzte Wort haben wollen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Umfeld. Solche Leute sind anstrengend. Sie kommen sehr dominant rüber und wollen immer bestimmen und vergiften dadurch die Atmosphäre. Leute, die immer das letzte Wort haben wollen. Andererseits geht es nicht ohne das letzte Wort. Menschen, die in Leitungsverantwortung stehen, ob in Beruf oder Gemeinde, die können nicht immer warten, bis alle einverstanden sind. Da muss irgendwann Entscheidung getroffen werden. Da müssen irgendwann letzte Worte gesprochen werden. Letzte Worte haben manchmal eine große Bedeutung. Ich saß schon an so manchem Sterbebett und wenn ein Sterbender dann seine letzten Worte sprach, dann wurde es wesentlich. Also insofern er bei klarem Verstand war. Dann sagt man das, was noch unbedingt gesagt werden muss, dann vermeidet man Geschwafel, denn es wird wirklich wichtig. Letzte Worte haben oft Bedeutung, auch in Briefen oder Mails kann das so sein. Im Alten Testament, liebe Freunde, wird etwas über Gott gesagt, was eigentlich nicht zu dem passt, wie wir uns Gott vorstellen. Da wird nämlich erzählt, dass er sich manchmal gar nicht so richtig sicher ist, wie er sich uns gegenüber verhalten soll. Da wird erzählt, dass Gott ganz schön hin und her geworfen wird von seinen Gedanken und von seinen Gefühlen. Und das ist doch nicht unser Bild von Gott, oder? Für uns ist Gott erhaben, hoch erhaben über alle Zweifel und Fragen, über Gefühlsschwankungen. Und hin und her gerissen sein, Gott bereut doch nichts, oder? Gott macht doch keine Fehler. Gott steht doch über alles und allem. So denken wir über Gott, ein hohes Wesen, das alles im Blick und alles im Griff hat. Aber, liebe Freunde, so spricht die Bibel nicht. Gerade im Alten Testament ist immer wieder davon zu lesen, dass Gott nochmal nachdenkt. Dass Gott nochmal Pläne verändert. Ja, da steht sogar manchmal, Gott bereut seinen Weg. Dass er sich unsicher ist. Mensch, was mache ich jetzt mit denen? Ein Beispiel dafür ist der Prophet Micha, der im 8. Jahrhundert gewirkt hat im Südreich. Also im 8. Jahrhundert war Israel geteilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und Micha lebte so ca. 750 vor Christus im Südreich Juda. Und dieses Micha-Buch hat 7 Kapitel. Und da geht es immer auf und ab. Da gibt es Worte, wo Gott streng ist und ermahnt, wo er seinen Zorn auf den Punkt bringt, wo er nur mit dem Kopf schütteln kann, wenn er an Israel denkt, wo er Gericht ankündigt. So geht es nicht weiter. Und dann gibt es aber auch Kapitel und Verse, wo Gott freundlich ist und liebevoll, wo er Mut macht, wo er sogar einen Retter ankündigt. Da heißt es in Kapitel 5, eines Tages wird endlich der Erlöser geboren, und zwar in Bethlehem. Micha sah es 750 Jahre vor Jesu Geburt schon voraus, dass Jesus dort geboren worden würde. Insgesamt können wir feststellen, wenn wir das Micha-Buch lesen, macht es mal, es geht immer auf und ab. Gericht und Verheißung, Zorn und Liebe, immer schön abwechselnd. Und da müssen wir uns doch fragen, was steht denn am Ende? Was hat denn das letzte Wort? Wer hat denn das letzte Wort? Was ist denn das endgültige Wort Gottes? Oder bleibt er so unentschlossen, mal so, ist er launisch, wankelmütig, mal von der Tagesform abhängig? Wie sollen wir denn über Gott denken, wenn wir nicht wissen, was er letztlich sagen will? Liebe Freunde, lasst uns ans Ende schauen, im wahrsten Sinne des Wortes ans Ende des Micha-Buches. Dort erhalten wir die Antwort. Es sind die letzten Worte Gottes. Ich lese den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen. Er wird unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Ich finde, das ist ein gewaltiger Text, liebe Freunde. Ich habe ihn so überschrieben und wir haben das eben schon in der Moderation gehört. Das letzte Wort hat die Gnade. Denn es könnte ja auch ganz anders sein. Ja, der Prophet Micha könnte aufhören mit Ermahnungen, mit Drohungen, mit einem Bußaufruf oder was auch immer. Es könnte nochmal so richtig streng und ernst werden. Aber nein, am Ende wird von Gottes Barmherzigkeit geredet. Von seiner Gnade. Sie hat das letzte Wort hier im Buch Micha, aber ich glaube auch in Gottes Herzen. Schauen wir uns den Text ein bisschen genauer an. Der beginnt mit einer Frage: Wo ist solch ein Gott wie du? Eine Frage. Aber keine neutrale Frage, sie ist rhetorisch gemeint. Denn der Prophet wusste, so einen Gott gibt es nicht. Hier schwingt Begeisterung mit, ne? Wenn man das so hört, wo ist solch ein Gott so wie du? Das ist Begeisterung. Der staunt über ihn, der ist fasziniert von Gott. Das ist keine theoretische Theologie, irgendwie etwas über Gott, das ist Bewunderung. Wow, Gott, so einen gibt es nicht noch einmal. Die Frage ist hier, warum staunt Micha über Gott? Was ist denn der Grund? Es gibt ja verschiedene Gründe, um begeistert zu sein von Gott. Zum Beispiel, wenn wir die Schöpfung anschauen, die Planeten und die Sterne, die Tiere und die Pflanzen, die Düfte, die Töne und die Farben, uns Menschen, alles grandios. Es gibt guten Grund, von Gott begeistert zu sein. Aber hier geht es um etwas anderes. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Liebe Freunde, es geht um die Vergebung von Schuld, von Sünde. Und nicht nur allgemein, es gab in der Zeit von Micha handfeste Sünde und Schuld. Es herrschte nämlich soziale Ungerechtigkeit. Die Armen wurden ausgebeutet, Ausländer und Flüchtlinge wurden unterdrückt. Die Richter waren bestechlich, und die religiöse Führung war korrupt. Das ist handfestes, moralisches, gesellschaftliches Fehlverhalten, das Micha hier anprangert. Wenn wir jetzt im Bibelgespräch wären, würde ich fragen, was würde Micha denn heute sagen zu uns? Wo liegen denn bei uns die Leichen im Keller? Gesellschaftlich oder persönlich? Und dann würden wir sammeln, und das wäre spannend. Ich glaube, dass er über unseren verantwortungslosen Umgang mit der Natur reden würde. Wir bewahren sie nicht, wir beuten sie aus und mit der Klimakatastrophe kriegen wir dafür die Quittung. Gewiss würde auch heute Micha reden über soziale Ungerechtigkeit und die brutale Macht des Kapitalismus. Geld, Ansehen und Macht, das sind Themen, die auch heute dran sind. Und ich denke, auch die Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsgläubigkeit wäre ein Thema. Denn seit der Aufklärung, liebe Freunde, meinen wir, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen genau, wo es lang geht und dann stellen wir Gott in die Ecke und die Religiösen, die gläubigen Menschen sind dumm und naiv. Weil es gilt ja nur, was wissenschaftlich bewiesen ist. Ich glaube, so ähnlich könnte Micha sprechen, aber auch von persönlicher Schuld. Du weißt doch gewiss, was in deinem Leben im Argen liegt, wo du schuldig geworden bist, wo Sünde in deinem Leben zu finden ist. Und Micha bewundert Gott jetzt, weil er Sünde vergibt, weil er die Menschen nicht auf ihre Schuld festlegt. Keine Frage, Gott hätte das Recht, die Menschheit zu vernichten. Das wäre wirklich gerecht. Es wäre gerecht, die ganze Welt zu vernichten, aber er tut es nicht. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich dafür entschieden, auf sein Recht zu verzichten. Gott verzichtet auf sein Recht. Er will die Welt nicht aufgeben, dich nicht und mich nicht und uns alle miteinander nicht. Das klang schon an bei Noah, ne, und dem Regenbogen, aber hier nochmal besonders in der Geschichte Israels. Und das Faszinierende ist jetzt, dass die Propheten uns zeigen, dass Gott so richtig kämpft, wie ich eben sagte, ja? In Gottes Brust schlagen zwei Herzen. Soll ich gerecht sein und die Menschen vernichten? Das wäre eigentlich sinnvoll und nötig. Ich fange nochmal neu an. Oder soll ich barmherzig sein und Gnade vor Recht ergehen lassen? Was mache ich denn nun? Gott ist hin und her gerissen. Und wir sehen das nicht nur bei Micha in seinem Buch, sondern wir sehen es vor allem auch bei Hosea. Micha, ne, wirkte im Südreich, Hosea wirkte im Nordreich, beide Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und Hosea 11 ist ein Kapitel, das ich atemberaubend fände. Es gibt kaum ein Kapitel im Alten Testament, was mich mehr bewegt, weil Gott uns einen Blick in sein Herz gibt. Haben wir es eben gehört? Ich will nochmal zitieren, teilweise auch mit eigener Übersetzung. Da sagt Gott, ich habe mein Volk geliebt. Ich habe es auf den Armen getragen. Ich habe mich um mein Volk gekümmert. Ich war immer freundlich. Ich war liebevoll zu meinen Menschen, zu meinem Volk Israel. Aber sie sind weggelaufen. Immer wieder haben sie meine Liebe mit Füßen getreten. Immer wieder, jahrhundertelang, ich habe geworben und geliebt und immer nur weggelaufen. Und jetzt reicht es mir. Es reicht mir, ich werde sie aufgeben, es sollen Feinde kommen, wir haben es gehört, die Assyrer, die Babylonier, ich bin fertig mit denen, Ende Gelände. Und dann gibt es einen Einschnitt und du hast das durch deine Betonung wunderbar deutlich gemacht, wie die Stimmung kippt. Dann sagt Gott, nein, das geht nicht. Wie könnte ich meine Menschen im Stich lassen? Ich kann doch nicht zusehen, wie sie zugrunde gehen. Nein, mich packt das Mitleid. Ich will meinem Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich will nicht das tun, was ich tun müsste. Ich packe meinen Zorn an die Seite. Ich will mich erbarmen. Und dabei bleibt es, das letzte Wort hat die Gnade. Ich bin sprachlos. Anhand dieser Zeilen, die uns einen Blick geben in Gottes Herz, der ringt. Und wie er übermannt wird von seiner Gnade, wie er übermannt wird von seiner Güte, wie sich seine Barmherzigkeit Bahn bricht und den Zorn an die Seite schiebt. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, ach, ist alles nicht so schlimm, eure ganze Sünde schwamm drüber, das passt schon. Nein, Gottes Willen zählt. Und Gottes Heiligkeit zählt. Aber es zählt genauso seine Entscheidung, ich bin am Ende gnädig. Ich bin barmherzig. Ich kann und will meine Menschheit nicht aufgeben. Ich will eher auf mein Recht verzichten. Ich will mein Recht an den Nagel hängen. Was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Und hier wird dann ein starkes Bild dafür gebraucht. In Vers 19 heißt es, er wird unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Zu gut Deutsch, Gott entsorgt unsere Schuld. Er packt sie dahin, wo sie keiner mehr hervorholen kann. In die Tiefe des Meeres. Ich musste natürlich bei der Vorbereitung denken, wie wir Menschen mit unserem Müll umgehen, dass auch wir viel Müll in die Ozeane und Meere verklappen. Ich habe mal nachgeschaut. Wir produzieren jährlich 455 Kilogramm pro Person allein in Deutschland. Das sind 37 Millionen Tonnen. Etliches wird wiederverwertet, aber ganz viel landet eben in den großen Weltmeeren. Und das wissen wir alle, damit verdrängen wir das nur, ja? Irgendwann treibt der Müll wieder nach oben und langfristig erhalten wir die Quittung dafür. Anders in diesem Bild. Wenn Gott sagt, ich packe eure Sünde in die Tiefe des Meeres, dann sagt er, sie ist unauffindbar. Sie ist beseitigt und sie kann dich nie mehr belasten. In Vers 20 kommt unser Text zu seinem Ziel. Du, Gott, wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du es versprochen hast. Treue. Auch das ist ein ganz wichtiges Wort für unseren Glauben, ja? Wenn wir nicht wüssten, dass Gott treu ist, dann müssten wir doch ständig in Angst vor ihm leben. Bei den Muslimen ist es so. Die Muslimen wissen letztlich nicht, wie das Urteil Allahs über ihrem Leben ausfällt. Vielleicht haben sie Glück und der Daumen geht nach oben, aber es kann aber auch sein, dass die Schuld so groß ist und sie haben nicht genug gemacht und dass dann der Daumen doch nicht so richtig nach oben geht. Wir wissen, dass Gott treu ist und dass seine Treue durch unsere Untreue nicht in Frage gestellt wird. Paulus schreibt das so: Auch wenn wir ihm untreu werden, er bleibt uns treu. Liebe Gemeinde, dieser Zuspruch galt damals dem Volk Israel trotz aller Schuld. Er gilt der Kirche in ihrer Geschichte trotz ihrer Schuld und dieser Zuspruch gilt dir heute Morgen, der du hier bist, der du diese Predigt hier hörst oder sie liest oder sie online hörst. Es gilt heute, morgen und für alle Zeit. Gott ist an deiner Seite. Und zwar für immer. Auch über deinem Leben steht als letztes Wort die Gnade. Egal wie gnadenlos du dich betrachtest, wie gnadenlos andere mit dir umgehen, egal ob du mit deinem Leben zufrieden bist oder auch nicht, das letzte Wort hat die Gnade. Und diese Gnade hat Gott viel gekostet. Das ist kein frommer Spruch aus dem Himmel. Gott hat dieser Gnade einen Namen gegeben und ein Gesicht, Jesus Christus. Er hat sich festnageln lassen darauf. Und wir können uns darüber freuen in Demut. Das letzte Wort hat die Gnade. Amen.